Ich hoffe, das war's mit den Piepsen. Ihr könnt euch setzen. Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Das war schon mal ein tolles Intro-Video über den Heiligen Geist. Vielleicht eine Ergänzung dazu. Nicht, dass ihr denkt, der Heilige Geist ist nur eine Kraft. Es gibt viele Religionen, die von Kräften sprechen. Der Heilige Geist ist natürlich auch eine Person. Er ist eine sehr persönliche Kraft, die man auch verletzen, enttäuschen und so weiter kann. Vielleicht das nur zur kleinen Ergänzung. Ja, vierte Predigt in der Predigtreihe. Ich weiß nicht, wie es euch bisher mit dieser Predigtreihe so ergeht. Ob es irgendwelche Gedanken gibt, die euch beschäftigen, ob ihr Fragen habt, die so die ganze Zeit im Hinterkopf sind. Also ich habe bemerkt, dass bei mir die Predigtreihen schon so ein bisschen was bewirkt hat. Nämlich den Entschluss, dass ich gemerkt habe, oder mir deutlich geworden ist, dass ich meine Grenzen habe als Mensch. In meinem Privatleben, aber auch in meinem Dienst als Ältester. Ich habe ganz klar persönliche Grenzen. Und diese Grenzen, die kriege ich eigentlich nur überwunden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nur dann kann in meinem Dienst oder in meinem Leben mehr geschehen als das, wozu ich selbst fähig bin. Und ich brauche diesen Geist. Und eigentlich ist es so seit 4 Wochen mein Wunsch, Mensch Mario, schaff doch mehr Raum, lass dich mehr von dieser Kraft erfüllen, damit vielleicht auch mehr einfach passieren kann, als das, wozu du selbst imstande bist zu tun. Vielleicht habt ihr ähnliche Gedanken. Geht diesen Gedanken nach und bringt sie vor Gott. Dafür machen wir solche Predigtreihen. Heute wollen wir ins Johannesevangelium schauen. Dort hält ja Jesus eine ganz lange Abschiedsrede. Und dort spricht er interessanterweise mehrfach über den Heiligen Geist. Und dabei benutzt er immer und immer wieder das gleiche Wort, nämlich Paraklet, griechisch Parakletos, was so viel heißt wie zur Seite, zur Hilfe gerufen. Es ist ein etwas seltsamer Begriff, den Jesus oder Johannes da verwendet, weil er kommt im ganzen Neuen Testament sonst nicht mehr vor. Und eigentlich ist es ein Begriff, der damals in der griechischen Kultur vor allem im juristischen Sinne gebraucht worden ist. Nämlich ein Paraklet war jemand, der die Sache eines anderen vor einem Richter vertritt, der für den ein Plädoyer hält, ihn verteidigt vor dem Richter, ihm rechtlich beisteht. Ein Advokat, wobei nicht ein Rechtsanwalt in unserem Sinne, es war niemand, der dafür Geld bekommen hat, es war ein Freund, ein Förderer, ein Gönner, der ihm vor Gericht geholfen hat. Allgemein konnte man auch sagen, es ist jemand, der sich für die Sache eines anderen einsetzt, für ihn spricht. So wie Jesus das auch tut vor dem himmlischen Vater. Das ist das einzige Mal, wo Paraklet auch für Jesus verwendet wird. Er tritt vor Gott für uns ein, wenn wir sündigen. Und es ist auch wieder Johannes, der diesen Begriff verwendet. Und im weitesten Sinn kann man vielleicht sagen, der Heilige Geist, der Paraklet, ist ein Helfer, ein Beistand, ein Unterstützer, ein Assistent. Und wenn wir uns gleich die 4 Stellen anschauen, werden wir merken, diese ganzen Begriffe, das ist auch das, was so Johannes und Jesus in seiner Abschiedsrede vorschwebt. Das, weswegen er diesen seltsamen Begriff verwendet für den Heiligen Geist. Und wir werden dabei entdecken, dass es 4 verschiedene Aspekte von dem Heiligen Geist betont werden, die alle irgendwie zusammengehören. Aber wir wollen sie uns erstmal einzeln anschauen. Gucken wir uns den ersten Text an. Johannes 14, Verse 15 bis 18. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt. Da taucht das Wort Paraklet zum ersten Mal auf. Der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebt, dann wird Jesus den Vater bitten, den Heiligen Geist zu senden. Carsten hat darüber letzten Sonntag schon in seiner Predigt gesprochen. Der Heilige Geist ist nichts für Fans oder für die außenstehende, beobachtende Menge. Der Heilige Geist ist ausschließlich für die Nachfolger von Jesus. Die, die an ihn glauben, ihn lieben und ihm gehorsam sind, seine Gebote halten. Nur für die ist der Heilige Geist. An meiner Stelle einen anderen Beistand. Jesus macht hier direkt deutlich, Der Heilige Geist ist mal in Anführungsstrichen ein Ersatz für ihn. Aber, wie wir gleich noch merken werden, er ist ein vollwertiger Ersatz, nicht so eine billige Kopie von Jesus. Ja? Er ist nicht das Add-on. Er ist absolut ein gleichwertiger Ersatz, ein Stellvertreter für Jesus. Und so kann Jesus am Ende von diesen Versen ja auch sagen, ich komme zu euch, wenn der Heilige Geist kommt. Weil Jesus weiß, der Heilige Geist ersetzt mich 1:1. Wenn er kommt, komme ich zu euch. Er ist der Geist der Wahrheit, genauso wie Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben zum Vater ist. Wahrheit betont hier vor allem, dass so wie Jesus uns Gottes Charakter gezeigt und vorgelebt hat und seinen Plan öffentlich gemacht hat, dass er der Messias ist, genau das Gleiche tut der Heilige Geist. Das ist der Geist der Wahrheit, der uns die Wahrheit zeigt, wie Gott ist und wie Gott in dieser Welt handeln möchte, nämlich durch Jesus. Und dieser Geist wird nicht nur in einzelnen Christen sein, nein, er wird auch die ganze Gemeinschaft erfüllen. Er ist in ihnen und unter ihnen, so wie er hoffentlich in euch ist und hoffentlich auch unter uns heute Morgen. Ja, und ich werde euch nicht alleine lassen, nicht verwaist zurücklassen. Früher hat man gesagt, Lehrer waren wie Väter. Und wenn ein Lehrer oder eine bedeutende Persönlichkeit aus dem Leben eines Menschen verschwunden ist, dann war das wie, wenn sie alleine waren, keine Eltern mehr hatten. Aber Jesus sagt, nein, so ist es nicht. Ihr seid nicht allein, auch wenn ich weg bin. Ihr habt den Heiligen Geist. Er ist euer Vater an meiner Stelle, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wie oft habe ich mir das auch schon gewünscht, so wie Elias das eben gesagt hat, boah, wäre das cool gewesen, Jesus einfach mal live zu erleben, mit ihm rumzuwandern, ich mag sowieso zu hiken, wäre super gewesen, ja, 3 Jahre mit Jesus unterwegs, das zu sehen, was die Jünger gesehen haben, ihn anzufassen, von Jesus mal in den Arm genommen zu werden, die Hand auf die Schulter, ihn live zu hören, ihn zu berühren, ihn zu erfahren, wie cool wäre das gewesen, tja. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, ob die Jünger dieses Privileg in den 3 Jahren wirklich so verstanden haben. Sie haben Jesus oft nicht verstanden. Sie haben ihn bis an den Rand seiner Geduld getrieben und er hat sie bis an den Rand ihrer Geduld und Kraft gebracht. Und ich glaube, sie haben das ein Stück weit unterschätzt, was diese Präsenz von Jesus in ihrem Leben alles ausgemacht hat. Und ich glaube, genauso unterschätze ich und vielleicht auch einige von euch die Präsenz vom Heiligen Geist in meinem Leben, oder ihr in eurem Leben. Nachfolger haben es irgendwie immer schwer. Mose, der Anführer im Alten Testament. Aber Josua? Naja, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist nicht Mose, der Israel ins gelobte Land gebracht hat, es ist Josua. Josua hat das Land erobert und hat es den Israeliten gegeben. Es war nicht Mose. Also auch Josua ist kein schlechter Ersatz für Mose gewesen, im Gegenteil. Auch die Jünger, wenn wir uns überlegen, nach Jesus zu kommen, meine Güte, was ist das für eine Herkulesaufgabe? Wer kann besser sein und das besser tun, was Jesus getan hat? Doch mit Sicherheit nicht diese Jünger. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sie haben die gleichen Zeichen und Wunder wie Jesus getan und sie haben durch ihre Predigten, durch ihre Evangelisation mehr Menschen erreicht als Jesus selbst zu Lebzeiten. Ich will damit nicht Jesus runterspielen, aber versteht ihr? Dass das, was danach kommt, nicht unbedingt schlechter sein muss als die großen Vorbilder, die es davor gab. Und genauso ist auch der Heilige Geist nicht weniger als Jesus. Durch den Heiligen Geist kann Gott der Vater in dieser Welt viel besser, viel effektiver, viel mächtiger wirken, als er es durch den Menschen Jesus hätte tun können. Und deswegen sagt Jesus zu Recht, seid nicht traurig, das ist das Beste, was euch passieren kann. Der Heilige Geist ist ein Stellvertreter von Jesus. Zum einen, weil er geschickt wurde aufgrund von Bitten von Jesus. Und mal ganz ehrlich, sollte Gott uns etwas Schlechteres geben als das, was wir schon haben oder was möglich wäre? Sollte Gott, wenn Jesus ihn etwas bittet, so einen halbwertigen Ersatz geben? Nein, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und genauso ist es eben, dass der Heilige Geist genau das ist, was die Jünger damals gebraucht haben und was wir 2000 Jahre später als Kirche immer noch brauchen und was das Beste für uns ist. Das Beste für uns ist nicht der physisch präsente Jesus hier Sonntagmorgen in Krefeld, nur hier, haben alle anderen nichts von, sondern es ist der Heilige Geist, der hier ist und der auch in anderen Orten, in anderen Gemeinden, gerade in Krefeld, in Deutschland und auf der Welt ist. Und auch wenn der Heilige Geist nicht so sichtbar, fühlbar, spürbar wie Jesus selbst ist als Person, ist er es trotzdem, nur auf eine andere Art und Weise, als wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Er ist sichtbar in euch. Ihr seid, wenn ihr Jesus liebt und seinen Geboten folgt, seid ihr auch Stellvertreter und in euch ist der Heilige Geist. Durch euch wird der Heilige Geist sichtbar. In Worten und vor allem in euren Taten, in eurer Liebe, die ihr anderen Menschen, euch untereinander zeigt. Dadurch wird der Heilige Geist sichtbar. Dadurch wird er auch spürbar. Manchmal, ja, erleben wir so eine geistliche Präsenz, wo wir den Heiligen Geist spüren, wo wir Gott spüren. Aber oft ist es doch vielleicht auch einfach nur die Umarmung des Bruders oder des Schwesters oder der Trost, der uns zeigt, Gott ist bei uns. Und auch dadurch wird der Heilige Geist spürbar. Und er wird hörbar. Nicht nur durch die Bibel, wenn wir sie lesen, wenn wir sie vorlesen, auch durch die Verkündigung. Ich hoffe auch hierdurch wird der Heilige Geist hörbar, wird Jesus hörbar. Es ist also nicht weniger. Nochmal, der Heilige Geist ist keine billige Kopie, sondern er ist wie das Original, wie Jesus. Und er ist ein Zeichen von Gottes Liebe für uns. Gott hat uns mit ihm das Beste gegeben, was er tun konnte. Wenn du zu denen gehörst, die den Heiligen Geist bisher so ein bisschen unterschätzt haben, dann solltest du ihn vielleicht ernster nehmen. Nicht als Ersatz, sondern als genau das, was du brauchst. Als vollwertigen und vollmächtigen Stellvertreter für Jesus, der nach Ansicht von Jesus die beste Lösung für dein Leben ist. Öffne dich dem Wirken und der Person des Heiligen Geistes und du wirst wahrscheinlich Jesus selbst auf eine andere Art und Weise erleben, als es dir sonst viel möglich gewesen wäre. Er wird dir näher sein als ohne den Heiligen Geist. Kommen wir zum nächsten Text. Auch wieder in Johannes 14. Wer mich nicht liebt, der wird sich nicht nach meinen Worten richten. Und dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht einmal von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Aber der Beistand, Paraklet, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Der Heilige Geist ist ein Lehrer, genauso wie Jesus. Jesus hat seine Jünger Tag ein, Tag aus gelehrt. In geistlichen Dingen, wahrscheinlich auch in sehr praktischen Dingen, so haben das die Lehrer damals auch gemacht. Und der Heilige Geist führt dieses Werk von Jesus fort. Er lehrt seine Jünger. Er erinnert sie an das, was Jesus gesagt hat. Er macht ihnen im Nachhinein die Bedeutung der Worte von Jesus klar. Wir haben ja festgestellt, dass die Jünger oft nicht verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Vor Pfingsten. Nach Pfingsten war es ihnen klar. Sie haben verstanden, was Jesus gesagt hat und was er gemeint hat, worauf er angespielt hat und was er ihnen eigentlich beibringen wollte. Und das ist ein Kennzeichen, dass der Heilige Geist in ihnen gewirkt hat, dass sie es verstanden haben und umsetzen konnten, dass sie es predigen konnten. Und dadurch konnten sie auch nicht in Verwirrung gebracht werden, denn sie wussten haargenau, nein, das ist das, was Jesus uns beigebracht hat. Der Heilige Geist hat uns das bestätigt. Und auch wenn später in der Apostelgeschichte neue Situationen kamen, wie zum Beispiel die Bekehrung von Heiden, was machen wir jetzt mit denen? Müssen die Juden werden? Können die so bleiben, wie sie sind? Durch den Heiligen Geist ist ihnen klar geworden, was Jesus an dieser Stelle getan hätte, was Jesus sie vorher schon gelehrt hat, ohne dass sie es bemerkt haben. Und sie wussten haargenau, was in dieser Situation zu tun ist, obwohl es eine völlig neue Situation war, die sie mit Jesus nie erlebt haben. Und das, ich glaube, das ist ein Teil davon, was Jesus auch mit meinem Frieden meint. Das hat ihnen Frieden gegeben, weil sie wussten, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem Weg unterwegs, den Jesus vorangegangen ist. Und das, obwohl sie für die Entscheidung, die sie getroffen haben, für das, was sie gelehrt haben, angefeindet wurden. Trotzdem haben sie diesen Frieden erlebt. Ich finde den Gedanken, dass der Heilige Geist ein Lehrer ist, eigentlich ein bisschen überraschend, als ich an diesem Text saß und so drüber nachgedacht habe, weil ich mir dachte, also wenn wir hier in der Pfingstgemeinde, gut, in der Pfingstgemeinde, aber auch vorher, ich war ja nicht immer in der Pfingstgemeinde, ich war in anderen Gemeinden, und wenn ich über den Heiligen Geist nachgedacht habe, habe ich eigentlich immer über die außergewöhnlichen Begabungen nachgedacht. Ich habe immer über Zungenrede nachgedacht. Gibt's das? Was ist das? Will ich das haben? Ja, ich will es haben. Warum kriege ich es nicht? Ich denke über Eindrücke, über Prophetien nach, über Unterscheidung von Geistern und was es da sonst noch alles so gibt, die Gabe der Heilung. Aber wie selten habe ich darüber nachgedacht, dass der Heilige Geist ein Lehrer ist wie Jesus. Und ich habe mich gefragt, okay, wie lehrt mich der Heilige Geist eigentlich? Sind das alles immer nur Eindrücke? Ist das das Hören von Stimmen? Vielleicht ist es meine Art und Weise, wie ich lebe. Vielleicht ist es aber auch eine Einsicht. Überprüft es mal. Ich glaube, der Heilige Geist lehrt uns auf eine ganz gewöhnliche Art und Weise, nämlich durch das Lesen der Bibel und durchs Gebet. Damit fängt alles an. Ich habe das verglichen mit dem Unterricht meiner Frau. Der Heilige Geist, der kann mich nur etwas lehren, wenn ich in seinen Unterricht gehe. Wenn ich da gar nicht hingehe, den Unterricht schwänze, kann ich von ihm nichts lernen. Ich muss also in seine Klasse gehen. Für mich ist das das stille Kämmerlein. Bei mir persönlich ist das ein Stuhl im Wohnzimmer, wo ich raus aufs Grüne gucken kann. Das ist mein Klassenzimmer. Und wenn ich schon da bin, muss ich auch das Unterrichtsmaterial aufschlagen. Wenn ich statt das Lehrbuch aufzuschlagen, in Klammern die Bibel, irgendetwas anderes aufschlage, einen Comic oder YouTube oder Instagram, dann kann mich der Lehrer nicht unterrichten, dann kann ich nicht mitarbeiten. Und das Dritte, ich muss zuhören im Unterricht. Ich kann natürlich da sitzen, ich kann mein Buch aufgeschlagen haben und ich kann trotzdem mit den Gedanken ganz woanders sein. Und das Gleiche kann mir passieren, wenn ich in der Bibel lese. Ich muss fokussiert sein auf das, was ich lese, und ich muss zuhören. Was will Gott, was will der Heilige Geist mir gerade sagen? Und oft ist es so, dass wir vielleicht auch gar nicht verstehen, was er uns sagen will. Was soll dieser Text, was hat er für mich? Also geht mir oft so, ich verstehe es nicht. Welche persönliche Bedeutung hat das für mich jetzt gerade? Und das ist die Rolle des Gebets beim Bibellesen. Dann frage ich nach. Herr Lehrer, was bedeutet das? Das kann ich im Gebet tun. Ob ich nun eine hörbare Antwort kriege in dem Moment oder nicht, das ist vielleicht, da geht das Bild mit der Schule nicht mehr so ganz auf, aber ich kann eine Antwort bekommen und der Lehrer wird meine Frage beantworten. Vielleicht in dem Moment, vielleicht im Laufe des Tages, dass es auf einmal Klick macht und ich sage, jawohl, genau das ist doch das, was ich heute Morgen gelesen habe. Jetzt verstehe ich es, was Gott, was der Heilige Geist mir sagen wollte. Und auch da weiß ich selbstkritisch, das müsste ich viel mehr machen. Ich verlasse mich viel zu sehr auf das, was ich schon mal gehört oder gelesen habe zu einer Bibelstelle, was mir meine vielen schlauen Bücher, die ich habe, dazu sagen. Viel zu selten frage ich den Lehrer selbst. Und das müsste ich mehr tun, und sorry, wenn ich euch das unterstelle, ihr vielleicht auch. Ich muss an dem Punkt sagen, ich bin generell skeptisch gegenüber Christen, die diese beiden Dinge nicht beherzigen, aber ganz viel davon sprechen, dass sie Eindrücke vom Heiligen Geist haben. Für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Wie kann das eine ohne das andere gehen? Wie kann ich vom Heiligen Geist etwas empfangen, wenn ich nicht in seiner Klasse sitze? Wenn ich nicht, ich sag mal, ganz stupide Tag für Tag in der Bibel lese und bete? Wie soll das funktionieren? Wie willst du über Jesus lernen, wenn du nicht das Unterrichtsmaterial aufschlägst? Meine bisherige Erfahrung zeigt mir, dass diese Menschen, die haben Eindrücke, aber sie sind vielleicht oft gar nicht so sehr von Gott geleitet, sondern sie sind tatsächlich vielleicht von ihren eigenen Gedanken, von ihrem Umfeld geprägt. Und da ist es wichtig zu unterscheiden. Und wenn du jemand bist, der vielleicht auf dem Weg unterwegs ist, dann ist es okay, dass du ein offenes Ohr für solche Eindrücke hast, aber bitte gib dem Ganzen eine gesunde Basis. Bibellese und Gebet. Ansonsten wird es schwer sein, dass man dir dauerhaft vertraut, wenn das nicht deine Grundlage ist. Und wenn wir jetzt zu den Begabungen zurückkommen, die ich am Anfang angesprochen habe, die außergewöhnlichen, das ist für mich die ganz große Ironie. Die bekommst du aufgrund dieser Basis. auf der gewöhnlichen Basis von Bibellese und Gebet. Der Lobpreis in fremden Sprachen an Pfingsten, wann ist der gekommen? Als sie im Gebet und im Studium der Schrift waren. Da haben sie den Heiligen Geist empfangen, da ist der Heilige Geist auf sie gekommen, da haben sie Gott in anderen Sprachen gelobt. Prophetische Einsichten, wann bekommst du die? Ja, die bekommst du, wenn dein Herz voll ist mit Wort Gottes. Wenn du das Wort verstanden hast und es in dir trägst und dann auf einmal in einer Situation weißt, das ist jetzt genau für den dieses Wort. Der braucht genau dieses Wort. Oder das ist diese Situation, du erkennst es. Aber das tust du nur, wenn du voll von Wort Gottes bist. Deswegen ist zum Beispiel die Apokalypse so schwer zu verstehen, also die Offenbarung, weil sie einfach so voll ist mit Worten aus dem Alten Testament. Johannes hat diese Einsichten gehabt, weil er schon so voll war. Deswegen konnte Gott ihm Dinge zeigen, aufgrund dieser Basis. Und auch das Unterscheiden von Geistern, von Lehrmeinungen. Wie willst du das machen, wenn du nicht weißt, was wahr und was falsch ist? Genau das funktioniert nur, wenn du weißt, was in der Bibel steht und was nicht drin steht, was gesagt ist und was nicht gesagt ist. Nur dann kannst du das tun. Und insofern, das macht diese außergewöhnlichen Begabung jetzt nicht kleiner, aber es zeigt nochmal ganz deutlich, auf welcher Grundlage Gott sie uns gibt und wie wichtig diese Grundlage für uns ist. Wenn du zu denen gehörst, denen das eher schwer fällt, sei es nun, weil dein Leben so voll ist, weil du nicht gerne liest, was auch immer, dann solltest du trotzdem anfangen, dem Heiligen Geist in diesem Bereich mehr Raum zu geben. Dass er dich lehren kann, was Gott für wichtig hält, dass er dir deine Fragen beantworten kann. Und auf dieser Basis wird er dir auch helfen, andere Dinge, andere Begabungen in deinem Leben zu entwickeln und zu bekommen. Kommen wir zum dritten Test. Jetzt wird's kernig. Johannes 15. Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Denn ich habe euch ja aus der Welt herauserwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, dann werden sie auch auf euer Wort hören. Aber alles, was sie euch antun, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Aber das musste so kommen, damit sich erfüllen würde, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn dann der Beistand gekommen ist, Paraklet steht da wieder, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Aber auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Die Welt hasst Jesus, die Welt hasst seine Jünger. Vielleicht ein bisschen starke Worte, wir erleben das jetzt hier nicht so und würden das vielleicht so auch nicht sagen. Und trotzdem, Jesus liegt ganz viel an diesem Gegensatz. Da haben wir auf der einen Seite in Johannes 15 vorher dieses schöne Bild von dem Weinstock und den Reben und den Befehl von Jesus, dass die Jünger sich untereinander lieben sollen, dass man sie an dieser Liebe erkennen soll und im Gegensatz dazu den Hass, den sie in der Welt erfahren. Nicht von allen Menschen. Die Jünger sind auch nett behandelt worden, auch wenn ihnen nicht jeder geglaubt hat. Aber generell ist ihnen viel Hass, viel Konfrontation begegnet. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie auf einmal aufgehört haben, Juden zu sein. Sie waren immer noch Juden, sie sind immer noch in den Tempel gegangen, sie haben immer noch die Feste gefeiert, die sie vorher gefeiert haben. Sie haben, die meisten, immer noch die gleiche Art von Fleisch gegessen wie vorher. Aber sie haben von Jesus erzählt und haben deutlich gemacht, dass sich mit ihm alles geändert hat. Auch diese Feste, auch diese Vorschriften, auch die Art und Weise, wie sie Gemeinschaft haben. Und es gab viele, denen genau das nicht gepasst hat. Und der Kern ist eben, dass sie Jesus nicht verstanden und nicht akzeptiert haben und deswegen alles andere auch von den Jüngern abgelehnt haben. Und der Heilige Geist tritt nun als Zeuge auf. Aber wie tut er das? Er tut es durch die Jünger. Wenn wir in der Apostelgeschichte davon lesen, wie sie vor Gerichte gezerrt werden und Zeugnis abgeben von Jesus, von dem Messias, der einen Kranken geheilt hat, der ihr Leben verändert hat, dann gibt in dem Moment der Heilige Geist durch die Jünger Zeugnis und verkündigt Jesus den Menschen, die ihn hassen. Und das ist genau diese juristische Funktion, die wir am Anfang hatten. Der Heilige Geist, die Jünger halten hier ein Plädoyer für Jesus. Sie verteidigen die Botschaft von Jesus im Namen von Jesus. In vielen Teilen in dieser Welt ist dieser Hass auf Christen absolut Realität. Die meisten Missionswissenschaftler schätzen, dass es im 20. Jahrhundert mehr christliche Märtyrer gegeben hat, als in allen 2000 Jahren davor zusammen. Gut, es liegt daran, weil es mehr Christen gibt, aber trotzdem. In einem Jahrhundert mehr christliche Märtyrer als in 2000 Jahren davor. Aktuell sind ca. 380 Millionen Christen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt oder werden diskriminiert in ganz alltäglichen Dingen. Das ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, verdammt viel. Das ist zu viel. Aber Jesus sagt, so ist es eben. Das ist genau das, was passieren wird, weil sie mich ablehnen. Und letzten Endes, weil sie Gott ablehnen, der mich gesendet hat. Lasst euch davon nicht erschrecken. So ist es eben, so muss es sein. Wir in der westlichen Welt, wir sind davon größtenteils verschont geblieben und ich glaube, wir sind auch so dankbar darum, dass wir uns darum irgendwie auch gar keine Gedanken mehr so richtig machen. Verfolgung, Diskriminierung ist weit weg. Aber wenn Gott keine Erneuerung und keine Reformation schenkt, dann ist es ehrlich gesagt schwierig, sich einen Grund vorzustellen, warum es in der westlichen Welt so bleiben soll in Zukunft. Warum wir auf Dauer davon verschont bleiben sollen. Und es wird nicht so sein. Ich male jetzt hier kein Untergangsszenario, ich bin auch kein Untergangsprophet, ja. Aber es ist einfach Fakt, weil Jesus es gesagt hat, es wird euch passieren, es wird auch uns passieren, ob das jetzt uns in unserem Leben passiert oder unseren Kindern oder unseren Kindeskindern. Darum geht es, nicht ob. Die Antwort auf, ob es passieren wird, darauf ein Ja. Jesus sagt, ja, es passiert. Wann, das wissen wir nicht. Deswegen ist es besser, dass wir vorbereitet sind und keine Angst haben, so wie Jesus auch seine Jünger hier ermutigt. Auch sie hatten Angst. Das sieht man in den Tagen nach der Kreuzigung. Aber der Heilige Geist hat ihnen neuen Mut gegeben, und trotzdem verkündigen sie dann Jesus danach nach Pfingsten. Sie haben die Angst abgelegt. Deswegen trage ich übrigens dieses T-Shirt heute. I'm afraid, but I'm not alone anymore. Von Alex Henry Foster. Ich habe Angst. Ja, das ist ein Stück weit normal, Angst zu haben. Das Problem ist, sich von Angst diktieren zu lassen. Nach Angst sein Leben auszurichten. Nach Angst Entscheidungen zu treffen. Für etwas oder gegen etwas. Aber ich muss diese Angst nicht haben, ich muss sie nicht mein Leben bestimmen lassen, weil ich bin nicht mehr alleine. Ich habe den Heiligen Geist, der mir zur Seite steht. Ich habe Jesus persönlich an meiner Seite. Und ich habe Brüder und Schwestern, die mir auch zur Seite stehen, wenn es hart auf hart kommt. Ich bin nicht alleine und genau das haben die Jünger damals erlebt. Wenn du zu denen gehörst, und ganz ehrlich, ich glaube, da gehören wir fast alle zu der Gruppe, die Angst haben, Jesus in ihrem Umfeld zu bezeugen, weil wir Angst haben davor, wie reagieren sie? Werden wir dann verlacht? Werden wir verspottet? Werden wir irgendwie benachteiligt? Nimmt uns keiner mehr ernst? Was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist herausfordern lassen, diese Situation trotzdem nicht zu meiden, sondern sie zu suchen, weil wir haben etwas weiterzugeben, was sonst niemand weitergeben kann, wenn wir es nicht tun. Es sei denn, Gott erweckt die Steine oder bei uns die Teppichplatten oder die Grashalme, damit sie es tun. Aber das wäre sehr peinlich für uns. Wir sollten es tun. Und wir sollten, wenn wir in solchen Situationen sind, uns einfach drauf verlassen und beten, dass der Heilige Geist uns die richtigen Worte gibt, die der andere braucht, um zu verstehen, wer Jesus ist und welche Bedeutung er für sein Leben hat. Und egal, wie die Reaktion dann ausfällt, der Heilige Geist kann uns auch die Kraft geben, das zu erdulden und zu tragen, wenn es nicht positiv ist. Er hat es den Jüngern damals die Kraft gegeben, als sie vor Gericht waren und danach wieder freigelassen wurden, nachdem sie ein bisschen verprügelt wurden, haben sie sich gefreut. Ja? Und selbst wenn uns nichts so Schlimmes widerfährt, auch uns kann Freude geschenkt werden durch den Heiligen Geist, wenn unsere Botschaft auf ein hartes Herz stößt. Es kann uns trotzdem Freude bereiten. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja? Nicht Freude, weil es ein hartes Herz ist, sondern weil wir einfach unseren Dienst getan haben und wir nichts an der Reaktion des anderen ändern können. Und es geht weiter mit dem Thema. Johannes 16. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht seht, nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was ihr von mir hören wird und euch verkünden, was dann geschieht. Nochmal, es ist wirklich das Beste, dass der Heilige Geist bei uns ist und Jesus beim Vater ist. Auch wenn wir es nicht verstehen, es ist das Beste. Aber was meint Jesus, wenn er sagt, der Heilige Geist wird die Welt überführen? Ich glaube, hier geht es jetzt nicht darum, dass der Heilige Geist den Menschen klar macht, dass sie falsch liegen und dass Christen immer alles richtig machen. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern überführen bedeutet, dass die Einstellungen und Handlungen sichtbar werden, dass den Menschen klar ist, okay, also wenn das so ist und ich so bin, dass sie in eine Situation kommen, wo sie entscheiden müssen. Und dabei werden drei Dinge offenbar werden. Einmal ihre Sünde, wenn sie nicht Jesus annehmen, wird klar sein, dass sie ihn abgelehnt haben. Und das ist ihre Sünde, ist die Sünde des Unglaubens. Die Gerechtigkeit wird offenbar. Ja, welche Gerechtigkeit? Na ja, die von Jesus. Deswegen ist es so wichtig, dass er nicht mehr da ist. Denn Jesus, denn Gott hat ihn verherrlicht. Jesus, der als Verbrecher gekreuzigt wurde, ist von Gott auferweckt worden und ist zu ihm genommen worden. Gott hat ihn verherrlicht, weil Jesus gerecht ist. Er ist die Gerechtigkeit. Wer diese Gerechtigkeit nicht akzeptiert, der wird davon überführt, dass er ein ungerechtes Leben führt oder ungerechte Vorstellungen von Gerechtigkeit hat. Falsche Vorstellungen von Gerechtigkeit. Und diese falschen Vorstellungen führen zu falschen Gerichten. Jesus ist gerichtet worden von den Menschen. Aber dieses Gericht hat sich umgekehrt. Die, die Jesus gerichtet haben, sind von Gott gerichtet worden, weil sie ein falsches Urteil gefällt haben über den einzigen Menschen, der gerecht war. Und so ist auch eben der Fürst dieser Welt, der Teufel, Satan, welchen Namen auch immer ihr ihm geben wollt, er ist gerichtet durch Jesus. Es sieht zwar so aus, als ob seine Jünger und Nachfolger von Menschen in dieser Welt gerichtet werden, aber es ist eigentlich genau andersrum. Durch den Tod von Jesus, durch die Auferstehung, durch das Zeugnis der Jünger ist der Fürst dieser Welt schon gerichtet. Er hat nur sein eigenes Urteil noch nicht erkannt. Der Ankläger der Jünger wird selbst zum Angeklagten und so geht es all denen, die damit zusammenarbeiten. Ich weiß, das Thema ist unangenehm, aber lasst uns weiter über Verfolgung nachdenken. Mir ist aufgefallen, dass Jesus immer davon spricht, dass der Heilige Geist Zeugnis von ihm ablegt und dass die Jünger deswegen gehasst werden. Die Jünger werden nicht gehasst, weil sie rassistische oder frauenfeindliche Ansichten haben. Sie werden nicht gehasst, weil sie Verschwörungstheorien teilen. Sie werden nicht gehasst, weil sie Impfungen blöd finden oder den Klimawandel für Quatsch halten. Oder andersrum. Sie werden nicht dafür gehasst, dass sie extremistische Parteien oder Politiker von diesen Parteien gut finden. Wer deswegen gehasst wird oder von der Welt schräg angeguckt wird, sorry, ich glaube, der hat's verdient. Weil das ist nicht die Botschaft, die wir als Christen vertreten. Aber gerade in unserer Zeit vermischt sich das total. Dass Christen irgendwelche anderen Botschaften mit der Botschaft von Jesus vermischen. Politische Ansichten, kulturelle Ansichten. Und da geht was zusammen, was nicht zusammengehört. Wenn die Welt uns hasst, dann soll sie uns für die Botschaft von Jesus hassen und nicht für alles andere. Unser Job ist es, Jesus auf eine liebevolle Art und Weise den Menschen näher zu bringen und auch der Welt klarzumachen, das Böse ist gerichtet und das Gute wird diese Welt verändern und überwinden. Nein, Putin, Trump und wie sie alle heißen, sie sind nicht die Herrscher dieser Welt, auch wenn sie gerade sehr viel Macht haben und bestimmen. Es ist Jesus, er ist der Herrscher dieser Welt, ihm gehört alles. Er wird es verändern, er regiert es schon jetzt, er wird es in Zukunft regieren. Das ist die Botschaft. Wenn wir dafür schräg angeguckt werden oder Unverständnis ernten, dann ist alles in Ordnung. Denn so soll es sein. Natürlich hoffen wir, dass auch Menschen diese Botschaft annehmen. Das ist ja unser eigentliches Ziel. Aber wenn sie es nicht annehmen und wir trotzdem genau diese Botschaft weitergegeben haben, dann haben wir trotzdem alles richtig gemacht. Wir sollten es nur nicht mit Wertvorstellungen, die damit eigentlich nichts direkt zu tun haben, nicht vermischen. Und das Zweite, wenn sie euch überantworten werden, sagt Jesus seinen Jüngern an anderer Stelle, dann sorgt euch nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Ich habe das eben schon gesagt, die Jünger haben das in der Apostelgeschichte immer und immer wieder erlebt, dass sie Worte gefunden haben, eine Kraft, einen Mut gefunden haben, die nicht von ihnen kam. Und was ist passiert? Sie selbst waren total froh, so Zeugnis ablegen zu dürfen. Und die Reaktionen, okay, die waren sehr unterschiedlich. Manche waren sehr verdutzt und haben sich gewundert, woher wissen die das? Woher sind die so mutig? Woher kommt diese Botschaft? Andere waren wahnsinnig zornig, vielleicht auch, weil sie gemerkt haben, dass sie auf diese Antwort, auf diese Botschaft der Jünger so gar keine richtige Antwort finden. Gut, und zum Teil gab es körperliche Strafen bis hin zum Tod in der Apostelgeschichte. Und die Jünger haben sich trotzdem darüber gefreut. Sie hat das nicht gestört, weil sie wussten, sie haben genau ihren Job getan und die Kraft des Heiligen Geistes hat sie mit Freude erfüllt. Natürlich fällt es uns schwer, auch mir ganz persönlich, mir vorzustellen, wie ich mich in so einer Situation verhalten würde. Hätte ich diesen Mut? Hätte ich die richtigen Worte? Oder würde ich einfach nur meinen Mund halten, wie ich es manchmal auch tue? Die Jünger waren vor Pfingsten auch keine Helden und sie haben selten die richtigen Worte gefunden. Aber nach Pfingsten war das anders. Durch den Heiligen Geist waren sie mutiger, haben sie in den wichtigen Situationen die richtigen Worte gefunden. Wenn Jesus das damals bei ihnen gemacht hat, warum sollte er das nicht heute bei mir oder bei euch tun? Ist eine rhetorische Frage. Natürlich tut er es. Er tut es heute genauso wie damals. Und insofern müssen wir dafür keine Angst haben, denn wir sind nicht allein. Der Heilige Geist steht uns bei. Und zwar immer. Ihr könnt schon mal hochkommen. Ja. Sorry, das waren jetzt 4 Textstellen, das war sehr viel, aber ich, ganz ehrlich, ich wusste auch nicht, was ich davon weglassen sollte. Wir haben gelernt in diesen 4 Textstellen, der Heilige Geist ist kein billiger Ersatz. Er ist der andere Paraklet, er ist ein gleichwertiger, vollmächtiger Stellvertreter von Jesus. Er ist ein Lehrer wie Jesus, durch Bibellese und Gebet und vielleicht auch durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, das habe ich vergessen. Lehrt er uns, was Jesus seine Jünger gelehrt hat und gibt uns all das Wissen, was wir brauchen, um als Christen zu wachsen und in dieser Welt zu bestehen. Er ist ein Zeuge für Jesus in Situationen, wo wir angefochten werden, gibt er uns die Kraft, ein Zeugnis für Jesus abzulegen. Und wenn die Welt uns trotzdem verklagt für unser Zeugnis, dann ist er derjenige, der den Spieß umdreht und unsere Ankläger zu Angeklagten macht. Wie hängen diese 4 Punkte eigentlich zusammen? Ja, es gibt einen roten Faden, der da durchgeht. Und zwar, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ist Christsein, Gemeinde, gar nicht möglich. Wir brauchen diesen anderen Parakleten genauso, wie wir Jesus brauchen würden. Die Lehre ist die Basis, auf der wir wachsen als Gemeinde, als persönliche Christen und in der wir überhaupt unseren Auftrag, Zeuge für Jesus zu sein, tun können. Ohne diese Basis funktioniert das gar nicht. Und wenn wir für dieses Zeugnis angefochten werden, dann gibt er uns auch die Kraft, das Ergebnis zu ertragen. Alle vier Dinge gehören ganz eng miteinander zusammen. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, das, was ich in dieser Predigtreihe erkannt habe, für mich persönlich. Ohne den Heiligen Geist kann ich diesen Auftrag nicht erfüllen, kann ich als Christ nicht in dieser Welt leben und nicht bestehen. Ich brauche ihn. Wie geht's dir damit? Mit diesen vier Eigenschaften, Funktionen vom Heiligen Geist. Möchtest du, dass er auf diese Art und Weise Einfluss auf dein Leben nimmt, es verändern darf? Willst du es wagen und dein Leben mehr vom Heiligen Geist prägen lassen? Dann lass uns gleich in der Lobpreiszeit hier vorne für dich beten. Ich bitte alle aus dem Seelsorgeteam, Männer und Frauen, nach vorne zu kommen, für euch zu beten. Dass ihr erkennt, dass ihr, wie sehr ihr diese verändernde Kraft vom Parakleten, vom Heiligen Geist benötigt. Und dann schauen wir, was er in eurem Leben tut. Und das alles machen wir auf der Grundlage, dass Jesus versprochen hat, was ihr also in meinem Namen von mir erbitten werdet, das werde ich tun. Amen.